Wie nennt man das, wenn man sich auf den Weg macht zu neuen Ufern und Altes hinter sich lässt? Aufbruch. Und wie nennt man das, wenn man es zusammentut? Zusammenbruch? Manches ist bei jedem Aufbruch gleich. Die Grundidee, dass es irgendwie losgeht. Koffer packen, Zweifel, Müdigkeit, vielleicht auch Menschen, die mit aufbrechen, der Umgang miteinander. Als Mose sich im Exodus mit dem Volk Israel aus Ägypten auf den Weg machen wollte, erlebte er vieles, was uns heute, wenn wir an Aufbrechen denken, genauso beschäftigt. Und was immer wieder da ist, so bei jedem Aufbruch neu. Gleichzeitig ist dieser Aufbruch, der damals passiert ist, als Israel aus Ägypten nach Kanaan gezogen ist, der Aufbruch schlechthin. Also im jüdischen Verständnis, im christlichen Verständnis, das ist was, was immer und immer und immer wieder zitiert wird, was einfach immer wieder vorkommt. Der Aufbruch aus dieser Sklaverei ist bis heute Inbegriff von Erlösung, von Rettung, von Befreiung. Und Andrea hat schon gesagt, in vier Teilen wollen wir uns als drei Prediger damit, Pastoren damit auseinandersetzen. Nicht irgendwie die Reihenfolge so genau abhandeln, so einmal durch 2. Mose 1 bis 15 durchgehen, sondern einfach mal so thematisch so ein paar Highlights setzen und reingucken, was macht Aufbruch eigentlich aus? Wie funktioniert Aufbrechen? Es soll gehen um den Aufbruch damals von Israel, um den Aufbruch von uns heute. Ja, wir sind auch immer wieder in Situationen, wo wir uns fragen, sollen wir überhaupt und wollen wir überhaupt? Manches, da stellt sich die Frage nicht so. Aufbruch ins neue Jahr. Keiner hat uns gefragt, ob es nach dem 31. Dezember auch der 1. Januar werden soll. Das passiert einfach und dieser Aufbruch ist da. Und ich denke, viele Aufbrüche sind so. Man fragt uns nicht. Also, es ist nicht so, dass gesagt wird, in Ordnung, wir stimmen ab. Wer ist dafür? Ja oder nein? Manche sind einfach da. Die liegen vor uns. Und manchmal ist es die bewusste Entscheidung. Alles ist mit dabei. Heraus aus alten Abhängigkeiten kommen. In eine ungewisse Gemeindesituation hinein. In ein Leben, wie wir es vielleicht gerade vor uns haben, wie wir es uns wünschen. Aufbruch, wenn es losgeht. Darum geht es heute. Dazu gehört immer eine Ausgangssituation, die das möglich oder die das nötig macht. Im Alten Testament sieht das so aus, dass hier Elemente weit auseinander liegen, die eigentlich zusammengehören. Ausgangssituation, 2. Mose ist, das Volk Israel lebt in Ägypten, Mose ist irgendwo in Midian und das Ziel ist Kanaan. Und es sagt sich so schön, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, aber so einfach ist es nicht. Es ist nicht irgendwie so den frommen Zauberstab schweben, abracadabra, und dann rutscht das irgendwie so aufeinander zu. So funktioniert es nicht. Da sind Menschen beteiligt. Da ist Aufbruch nötig. Und das Problem ist, im Rückblick ist es völlig klar, dass Schritte richtig waren oder dass Schritte verkehrt waren. Wenn man davor steht, ist es nicht so einfach. Dann ist es die Frage, soll ich wirklich? Dann tut man sich plötzlich schwer mit Veränderungen, auch wenn sie unvermeidbar sind. Heraklit, einer von diesen klugen alten Griechen, hat vor 2.500 Jahren gesagt, die einzig Konstante im Universum ist die Veränderung. Hört sich gut an, es sei denn, man muss sich selber ändern. Ne? Bevor ich jetzt mit euch ins alte Ägypten gehe, möchte ich diesen Aufbruch noch mit einem anderen verknüpfen. Ich werde zwischendrin immer mal wieder eine völlig anders gelagerte Aufbruchsgeschichte aus den USA erzählen. Einfach um zu zeigen, Aufbruch hat einfach viele, viele Facetten. Es war zu Ende der Sklaverei in den 1860ern. Damals lebte ein Schwarzer bei seinem Herrn. War noch Kind. Er ist, wie das damals immer mal wieder passierte, mitsamt seiner Mutter gekidnappt worden, um woanders als Sklave weiterverkauft zu werden. Aber ihr ursprünglicher Besitzer hat alles in Bewegung gesetzt, um sie zurückzuholen. Die Mutter hat letztlich diese Strapazen nicht überlebt. Sie ist auch nicht wieder zurückgekommen. Der Sohn hat es krank überlebt, ist zurückgekommen. Und das war genau die Zeit, wo die Sklaverei dann beendet wurde. Der Besitzer hat diesen Jungen adoptiert und hat ihn bei sich aufwachsen lassen und hat ihm all das ermöglicht, was damals für Schwarze eigentlich nicht möglich war. Von der Schulbildung bis zum Studium hin. Und George Washington Carver, der war das, konnte schließlich studieren und ist Botaniker geworden. Er bekam einen Platz an einem landwirtschaftlichen Forschungsinstitut und eine seiner ersten Aufgaben war es, einer landwirtschaftlichen Katastrophe zu begegnen. Weil in den damaligen Südstaaten, in den USA, war alles voll mit Baumwollfeldern. Aber die Grundlage des Reichtums von der ganzen Region ist gerade zusammengebrochen. Es gab keine Sklaverei mehr, sprich keine billigen Arbeitskräfte. Die ehemaligen Sklaven, die so eine kleine Klitsche bekommen haben und gesagt haben, okay, pflanz hier was an, konnten davon nicht leben. Und dazu kam, dass es damals einen Käfer gab, und den gibt es bis heute, der diese Baumwollblüten angebohrt hat und für große Ernteausfälle bis hin zur absoluten Missernte gesorgt hat, dieser Baumwollkapselkäfer. Es gibt ihn bis heute. Auf einen Schlag war nichts mehr da. Keine Verdienstmöglichkeiten mehr. Was tun? Carver war ein gläubiger Christ und der hat für die Situation gebetet. Und er fragte sich, bin ich der Richtige, der hier handeln kann? Hey, ich bin ein Schwarzer. Was soll ich hier machen? Und Gott hat ihm klar gemacht, er soll aktiv werden. Und er hat auch eine Idee gehabt. Also ist er von Farm zu Farm gezogen und hat den Leuten gesagt, so aus botanischer Sicht, was hier in der Gegend gut wächst und was nährstoffreich ist, sind Süßkartoffeln und Erdnüsse. Pflanzt das an. Glaubt mir, es funktioniert. Und wahnsinnig viele Menschen haben genau das gemacht. Die Ernte war super und damit kam das nächste Problem. Weil wenn jeder eine Erdnuss zu Hause hat, kauft ihr keine eine ab. Das heißt, alles hat geklappt, nur der Markt ist zusammengebrochen. Es war wieder kein Verdienst da. Und nun? Ja, ich erzähle es nachher weiter. Wie bei Mose war hier ein echter Aufbruch geschehen. Und wie bei Mose gingen damit die Probleme erst so richtig los. Heute soll es eigentlich noch nicht so sehr um diese Schwierigkeiten gehen, die passieren, wenn man aufbricht. Aber die Fragen, die sich uns stellen, die sich Carver gestellt haben, die sich jedem von uns stellen, wenn wir aufbrechen möchten. Mose hat sich die gestellt, todsicher. Der George Washington Carver, du und ich. Da kommen Fragen wie, bin ich der Richtige? Bin ich der Richtige? Diese Frage stellte sich Mose ganz zunächst einmal nicht. Ich lese mal einen Text aus der Apostelgeschichte, da fasst der Stephanus in seiner Rede diese Geschichte zusammen, aus Apostelgeschichte 7. Damals kam in Ägypten ein neuer König an die Macht, der von Josef nichts mehr wusste. Mit heimtückischer Grausamkeit ging er gegen unser Volk vor. Er zwang unsere Vorfahren, ihre neugeborenen Kinder auszusetzen. Keines sollte am Leben bleiben. Und in dieser Zeit wurde Mose geboren. Gott hatte Gefallen an ihm. 3 Monate lang konnten seine Eltern ihn zu Hause aufziehen, dann mussten sie ihn aussetzen. Aber die Tochter des Pharao nahm ihn zu sich und zog ihn auf als ihren eigenen Sohn. Mose erhielt eine Ausbildung in aller Weisheit der Ägypter. Er war redegewandt und tatkräftig. Als er 40 Jahre alt war, erwachte in seinem Herzen ein Wunsch. Er wollte sich um seine Brüder, die Israeliten, kümmern. Einmal sah er, wie ein Israelit von einem Ägypter misshandelt wurde. Er kam ihm zu Hilfe und erschlug den Ägypter. So rächte er das Unrecht. Mose dachte, meine Brüder werden verstehen, dass Gott ihnen durch mich Rettung schickt. Aber sie verstanden es nicht. Mose, hey, der war top ausgebildet. Er war klug. Er war ein Kämpfer. Er war ein charismatischer Anführer. Er war ein Mann mit Verbindung, sprich der optimale Retter. Aber er hat seine Chance versemmelt. Der Adoptivsohn des Pharao musste fliehen und arbeitete 40 Jahre lang im Nirgendwo bei seinem zukünftigen und dann Schwiegervater als Hirte. Irgendwo in der Wüste. Dort begegnet ihm Gott schließlich in einer Erscheinung aus einem brennenden Gestrüpp heraus. Ich weiß nicht, wie wir reagieren würden, so auf dem Weg zur Arbeit, irgendwie so ein brennender Busch an der Seite. Damals war das etwas häufiger als hier, denke ich mal, dass irgendwas sich selbst entzündet und Feuer fängt. Aber dass dann da eine Stimme rauskommt und mich anspricht, ich finde das doch strange. Ja, Mose passiert genau das. Und die Stimme sagt ihm, nun geh. Ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Mose sagt zu Gott, wer bin ich, dass ich einfach zum Pharao gehen soll? Und wie soll ich die Israeliten aus Ägypten rausführen? Das ist derselbe Mose. Zunächst platzte er fast vor Sendungsbewusstsein. Dann wurde es immer weniger und endlich war kaum mehr was davon übrig. Ist das ein Muster bei solchen Berufungsgeschichten? Ich glaube nicht. So war es halt bei Mose. Nicht mehr und nicht weniger. Manche denken ja, dass es eine wichtige Entwicklung ist, die jeder durchmachen muss. So von diesem Ich bin wer zu Wer bin ich eigentlich? Hört sich auch ganz gut an. Aber es gibt in der Bibel auch andere Beispiele von Leuten, die anders aufgetreten sind. Letztlich kritisiert Gott sogar diesen Mose am Schluss. Diesen demütigen Mose, der sagt, wer bin ich eigentlich, dass du mich senden sollst? Und gibt ihm ein Stück weit einen Tritt in den Hintern und sagt, jetzt mach dich endlich ab, Kerl. Trotzdem unterstreicht die Geschichte eins. Gott geht's zuerst um den Menschen und dann um die Methoden. Das gibt kein Strickmuster für Aufbruch. Aber Gott gebraucht Menschen dafür. Eine Wirtschaftsfachfrau hat es vor kurzem im Radio in einem Interview festgestellt, die meisten Innovations- und Transformationsvorhaben in Kommunen und Unternehmen scheitern weder am politischen Willen noch am Geld. Entscheidend für ihren Erfolg, wenn der da ist, sind sogenannte Caller. Das sind Menschen, die mit innerer Motivation und Überzeugungskraft neue Räume öffnen. Menschen sind der Faktor. Caller. Menschen, die da sind und sagen, das ist mein Anliegen. Menschen wie Mose. Menschen wie dieser George Washington Carver. Menschen wie du und ich. Gab oder gibt es nicht besser geeignete Menschen? Todsicher hat sich Mose genau diese Frage gestellt. Oder ihr kennt sie wahrscheinlich auch. Da kommt so eine dieser typischen Mails aus der Gemeindeleitung. Könntest du dir vorstellen, Pünktchen, Pünktchen, dich hier zu engagieren? Und man guckt sich um und sagt, ach nee, nicht ich. Ich wüsste 100 andere. Naja, okay, in unserem Fall 30 andere. Die sind geeigneter als ich. Aber doch ich nicht. Ist das so? Ich glaube, wahrscheinlich gibt es meistens geeignetere Menschen, aber darum geht es gar nicht. Es geht immer um diejenigen, die nicht perfekt geeignet wären, sondern um diejenigen, die tatsächlich aufbrechen. Und das sind nicht immer dieselben. Zu Carvers Zeiten hätten viele andere mit mehr Einfluss irgendwas reißen können. Er hat es gemacht. Bei vielen Aufgaben in der Gemeinde, die ich so im Laufe der Zeit übernommen habe, da hatte ich immer wieder den Eindruck, ich bin zweite Wahl. Es gibt so viele, die kriegen das besser hin. Aber die wollten nicht. Und dann steht man immer so ein bisschen in der Spannung. Bleibst du jetzt einfach sitzen und wartest, bis andere das machen? Stehst du vielleicht auch im Weg, dass andere aktiv werden können? Oder machst du einfach? Wenn du den Eindruck hast, dass Gott aus dem brennenden Dornbusch zu dir spricht, oder vielleicht brennt der Busch auch gar nicht und hat keine Dornen, spielt keine Rolle. Oder dass du einfach eine Situation siehst, wo du handeln willst und wo du handeln kannst, dann bist vielleicht du einfach der oder die Richtige, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Die richtige Person ist man nicht unbedingt. Ich glaube, manchmal wird man die erst. Henry Ford hat mal gesagt, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Also Aufbruch hängt auch irgendwie mit einer persönlichen Entwicklung zusammen. Die Frage, bin ich der, die Richtige? Nächste Frage ist so, wann ist der richtige Zeitpunkt? Die Israeliten lebten zur Zeit von Mose schon um die 400 Jahre in Ägypten. Wieso sollte ausgerechnet jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Aufbruch sein? Da könnte man einfach sagen, okay, kommt Leute, noch weitere 40 Jahre haltet ihr locker durch. Oder warum nicht schon vor 100 Jahren? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Warum sollte der gerade da sein? Fromm gesagt, weil Gott gerade jetzt eine Tür aufmacht. Vielleicht pragmatisch, weil jetzt die Möglichkeit da wäre. Man kann es empathisch sehen, weil das Volk lange genug gelitten hat. Oder einfach spitz nachfragen, warum denn nicht jetzt? Tatsächlich, ich glaube, es ist gerade diese letzte Frage, die das Ganze manchmal vorantreibt. Warum denn nicht? Und die für einen echten Aufbruch sorgt. Mose hätte sich zurücklehnen können und sagen, sorry Leute, für mich persönlich ist der Zug eh abgefahren. Ja, mitgeschrieben oder nicht, Mose war 40, als er diesen Ägypter erschlagen hat. Danach ist er in die Wüste gegangen, hat 40 Jahre Schafe gehütet. Da war längst in der letzten Form von Altersteilzeit. Also der hat nur noch so nebenbei so ein bisschen Schafe gehütet. Der Mann war 80. Also der wollte jetzt nichts mehr reißen. Der hat gesagt, hier, ich habe das Ding abgeschlossen. George Washington Carver hätte sagen können, hey, ich war selbst Sklave. Ich habe unter diesem System gelitten, ich habe meine Gesundheit ruiniert. Wieso sollte ich gerade jetzt Opfern und Tätern auch noch helfen, wo es mir gerade halbwegs gut geht? Wie ist es mit dir? Denk mal an dich, an deine Situation. Auch an die Situation in der Gemeinde. Dir werden 1000 Gründe einfallen, die sagen, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Irgendwann, aber nicht jetzt. Aufbruch? Nee. In Uganda gibt es ein Sprichwort. Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt. Mir gefällt das. Es geht gar nicht darum, den Top-Zeitpunkt zu haben, sondern es geht darum, Chancen zu nutzen. Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren, aber die nächstbeste Zeit ist jetzt. Die Frage, was ist der richtige Zeitpunkt? Was ist die richtige Richtung von Aufbruch? Auch noch eine Frage. Mose stellt sich die Frage kaum, denn als er damals über die Frage des Aufbruchs nachdachte, wohin, war die Frage, wohin soll es gehen, eigentlich gesetzt. Das war klar. Eigentlich so die Hinweisschilder auf Weg durch die Wüste standen schon, Kanaan, hey, da kommen wir her, das ist das verheißene Land und da wollen wir wieder hin. Fertig. Gleichzeitig glaube ich, diese Zielorientierung entlarvt so einen verbreiteten Spruch zum Thema Aufbruch als, ich sag mal, bestenfalls schwierig. So ein Spruch von Konfuzius. Vielleicht ahnt ihr, welchen ich meine. Der Weg ist das Ziel. Natürlich macht es was mit uns, wenn wir unterwegs sind. Und wir gewinnen wertvolle Erfahrungen. Und dieser Wert hat, der Weg hat einen Wert an sich. Aber stell dir Mose vor, der seinem Volk in Ägypten verkündet, die Richtung spielt keine Rolle. Hauptsache, wir sind unterwegs. Das Volk in der Wüste so, Hauptsache einen Fuß vor den anderen. Nein, auf Dauer nicht. Nicht 3 Tage und erst recht nicht 40 Jahre lang. Tja, der Schwerpunkt beim Aufbruch lag tatsächlich auf dem Losgehen. Aber nur, weil die Richtung klar war. In 2. Mose 3 steht, darum habe ich bei mir entschieden, ich werde euch aus der Not herausführen, die ihr in Ägypten erleiden müsst. Ich bringe euch in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Also Exodus, Rausführung, aber auch Reinführung. Aufbruch in eine Richtung. Ähnliches galt für diesen George Washington Carver. Das Problem der US-Südstaaten lag auf der Hand. Sie brauchten eine Alternative zur Baumwolle. Aber Gänseblümchen wären keine Lösung gewesen. Also es sollte schon irgendwas sein mit Hand und Fuß. Es ging nicht um einen netten Versuch, sondern um echte Hilfe. Umso frustrierter war Carver, als seine Idee zunächst so aussah, als wäre sie ein Reinfall. War der Aufbruch von ihm ein Einbruch gewesen? Sein Ansagen eigentlich ein Versagen? Wenn die Sache mit der richtigen Richtung doch manchmal einfacher wäre, ne? Denkt an Punkte, wo ihr aufbrechen möchtet und überlegt, wenn ich jetzt genau wüsste, in welche Richtung es gehen soll. Denn das eine, dass man sagt, so eine grobe Richtung habe ich, und das andere, dass es halt nicht genau feststeht. Oder selbst wenn es in Anführungszeichen wissenschaftlich feststeht, ist es nicht immer hilfreich. Du bist ein Forscher und du stehst am Nordpol und du sagst, brich nach Süden auf. Jeder Schritt führt dich nach Süden. Es gibt keine andere Richtung. Und trotzdem ist das Spektrum riesig. Manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, so sieht dann auch Aufbruch und Richtungsweisung aus. Wenn es doch etwas einfacher wäre. Ohne eine Ahnung, wohin es gehen könnte, macht ein Aufbruch für uns keinen Sinn. Gleichzeitig, ich glaube, manche Details klären sich erst auf dem Weg. Es muss nicht alles von vornherein festgelegt und geklärt sein. Wichtig ist dagegen auch der letzte Punkt. Wer geht mit? Wer geht mit? Gott hat Mose gegenüber klargemacht, ich will den Aufbruch und du bist der Richtige dafür. Der Zeitpunkt ist jetzt und die Richtung steht fest. Mose war nicht überzeugt. Da hat Gott noch was Entscheidendes gesagt. 2. Mose 3, Vers 11 steht, Mose sagte zu Gott, wer bin ich denn, dass ich einfach zum Pharao gehe? Wie soll ich die Israeliten aus Ägypten führen? Und Gott antwortete, ich werde mit dir sein. Daran wirst du sehen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, sollt ihr mir an diesem Berg dienen. Ich werde mit dir sein. Was für ein Versprechen. Mose ließ sich letztlich nicht von der Not seines Volks überzeugen oder von dem Ziel, von einem Leben in Kanaan, sondern von Gottes Versprechen, mit ihm aufzubrechen. Wie ist es bei uns? Wir bemühen uns immer wieder um Überblick und treffen unsere Entscheidungen so gut und so sicher wie möglich, so tragfähig wie möglich. Aber so richtig stabil wird ein Aufbruch erst, wenn Gott sagt, ich bin dabei. Ich komme zum Schluss nochmal auf diesen George Washington Carver zurück. Der Mann hatte den starken Eindruck, dass Gott mit ihm ging und ihm diese Idee für den Aufbruch da in den Südstaaten gegeben hat. Und dann sah es plötzlich schlecht aus. Er beklagte sich bei Gott und fragte ihn, woher das ganze Leid in der Welt käme. Und er hatte den Eindruck, dass Gott ihm sagt, die Frage ist dir zu groß. Stell eine kleinere. Ja, und warum überhaupt? Und was hast du mit den Menschen? Die Frage ist zu groß. Stell eine kleinere. Und so ging das weiter und weiter, bis er dann irgendwann mal fragte, Gott, wofür hast du eigentlich diese Erdnüsse gemacht? Und Gott hat gesagt, gute Frage. Gute Frage. Und dann sprudelte es bei diesem Mann plötzlich. Ja, er war Botaniker, Studierter, aber und er wusste um Inhaltsstoffe von Erdnuss. Aber das wussten viele andere auch. Aber plötzlich hatte er Ideen. Plötzlich wusste er, hey, mit diesen Substanzen, die da drin sind, könnte man doch auch das und das machen. Und innerhalb von relativ kurzer Zeit hat er 300 Produkte entwickelt, die aus Erdnuss bestehen. Die Erdnussbutter nicht. Wird ihm zwar immer wieder angedichtet, weil das einfach passen würde, aber nee, ausgerechnet die gab es schon. Aber von Kleber über Shampoo, über Erdnussmilch, über alles Mögliche. Er hat also eine unwahrscheinliche Produktvielfalt erfunden. Mit der Süßkartoffel war er nicht ganz so produktiv, da waren es glaube ich nur 118. Aber jedenfalls irre, was dieser Mann allein an seinem Schreibtisch in relativ kurzer Zeit entwickelt hat. Und plötzlich war da eine Produktpalette, war da etwas da, was Leben wieder möglich gemacht hat. Erdnussernte war wieder etwas wert und hat funktioniert. Haben wir bei unseren Überlegungen heute, ob wir einen Aufbruch wagen sollen und wenn ja, in welche Richtung und wie das gehen soll, die Garantie, dass es gut laufen wird? Nö, haben wir nicht. Wir haben auch keine Garantie, wie bei Carver, dass wir sagen, okay, es sieht halt am Anfang schlecht aus und dann beten wir mal kurz und dann kommen 300 Ideen auf einmal. Wäre manchmal vielleicht schön. Nee, haben wir nicht. Aber auf der anderen Seite gilt, wenn ich weiß, dass ich nicht bleiben kann, wo ich bin, und wenn ich weiß, dass Gott mitgeht, wohin ich auch aufbreche, dann kann ich mich genauso auch auf den Weg machen. Der mittelalterliche Mystiker Meister Eckhart, der hat einmal gesagt, und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. Und in Gedanken höre ich Jesus, wie er sagt, wenn dein Glaube nur so groß ist wie eine Erdnuss, dann kann was passieren. Tatsächlich, Aufbruch ist immer wieder nötig. Und er ist möglich. Bei dir und mir persönlich und auch bei uns in der Gemeinde. Als kleine Erinnerung dafür, dass gar nicht so viel nötig ist, biete ich dir eine Erdnuss an. Da draußen, ist noch hier drin. Auf dem Tisch neben dem Ausgang ist eine Schale mit Erdnüssen. Ihr könnt sie einfach knacken und aufbrechen, also auch eine Form von Aufbruch. Ihr könnt sie mitnehmen und euch irgendwo hinlegen und sagen, hey, so wie Gott diesen Carver gebraucht hat, den George Washington Carver, und das, was er bewegen konnte, so wie Gott Mose gebraucht hat und einen Aufbruch, den Exodus geschenkt hat, sowas hat er auch mit mir vor, mit dir. Aufbruch. Wir brauchen nur Vertrauen so groß wie eine Erdnuss. Reicht völlig. Amen.